Viele von euch wissen es, wir haben letzte Woche davon berichtet, vor zwei Wochen, also genau heute vor zwei Wochen, waren wir noch mitten in Jerusalem gewesen mit unserer Delegationsreise. Und obwohl Israel heute ein moderner Staat ist und Jerusalem eine pulsierende Großstadt, gibt es doch für unsere Gedanken sehr viele Bilder und Verstehenshilfen für die Geschichten der Bibel. Bisschen so wie auf einmal 3D sehen. Man kennt die Dinge und auf einmal gibt es wie eine Folie dazu und die Sache bekommt nochmal eine andere Tiefenschärfe. Biblische Geschichten sind plötzlich sehr lebendig und lange zurückliegende Ereignisse im Heiligen Land, merkt man das sofort, sind mit ihren Auswirkungen immer noch ganz präsent. Ich glaube, dass eine grundsätzliche Wahrheit ist, dass der moderne Mensch das nur meistens gar nicht sieht, nicht wahrhaben will, dort ist es einfach sehr vor Augen. Der Konflikt ums verheißene Land ist nicht neu. Manchmal könnte man ja denken, das wäre in den letzten 70 Jahren entstanden. Aber der Konflikt, Vertreibung und Rückkehr sind nicht neu. Im Jahre 587, das ist lang her, allerdings vor Christus, das ist noch länger her, wurde Jerusalem von den Babyloniern erobert, zerstört und die große Mehrzahl der Juden ins Exil verschleppt nach Babylon. Das ist, falls ich richtig gerechnet habe, ist das 2595 Jahre her. Die wenigsten von euch haben damals schon gelebt. Und seit diesem Tag, 2595 Jahren, hat nie wieder die Mehrheit der Juden in Israel gelebt. Bis heute nicht. Es leben jetzt etwa 6 Millionen Juden in Israel. Das heißt, immer noch leben fast 2/3 verstreut in der Welt. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass Gott zugelassen hat, dass sein eigenes Volk, dem er dieses Land versprochen hat und verheißen hat, rausgerissen worden ist, in ein fremdes Land musste? Das war nicht plötzlich passiert, sondern es war die Folge einer langen Kette von Ungehorsam und Fehlentscheidungen. Nicht von einer Person, sondern von vielen einzelnen Leuten, von vielen verschiedenen Königen. Immer wieder und immer wieder. Es gab dann richtiges Downstreaming über Jahrhunderte hinweg weg von Gott. Es ist immer wilder geworden. Gott hat Leute geschickt, er hat Propheten berufen. Dann gab es mal einen kleinen Peak nach oben und dann ging es wieder weiter nach unten. Und sie haben einfach nicht gehört. Sie haben sich von Gott abgekehrt. Was haben sie gemacht? Sie haben fremde Götter angebetet. Sie haben nicht auf Gott gehört. Es kam zu schlimmen sozialen Missständen. Leute mussten ihre Kinder in die Sklaverei, in die Prostitution verkaufen. Und das Ganze nicht ein Jahr, nicht 10, sondern viele, viele Jahre. Und irgendwann war das Maß voll. Aber die Leute haben so gelebt und gedacht, naja, es ist jetzt schon so viel Böses passiert und Gott macht nichts. Da passiert ja sowieso nichts. Also können wir auch munter so weitermachen. Sie haben aber nicht gemerkt, hey, es ist Gottes Geduld, dass immer noch nichts passiert ist. Es ist nichts Gottes, Gott ist es nicht egal. Sondern es macht Gott fertig, es betrübt ihn, aber seine Geduld. Und sie haben nicht gemerkt, dass in der ganzen Zeit das eigentlich wie so ein Stück Seife war. Sie haben die ganze Zeit Gottes Geduld und Gnade langsam aufgebraucht. Und so ein Stück Seife, wenn man es viel benutzt, wird immer kleiner. Und irgendwann war der letzte Rest für sie in diesem Moment aufgebraucht. Und was ist passiert? Gott hat seine schützende Hand zurückgezogen und die Feinde konnten sie besiegen. Und die Leute haben ja immer noch geglaubt, als die Babylonier die Stadt eingeschlossen hatten, jeden anderen Ort in Jerusalem erobert haben, sie haben immer noch geglaubt, Jerusalem werden sie nicht erobern. Hier ist der Tempel, hier wohnt Gott, wir sind sicher. Menschen sind sehr gut darin, sich selbst was vorzumachen. Zu sagen, alles ist gut, Gott ist bei mir. Und du merkst gar nicht, du bist aber schon lange nicht mehr bei Gott, weil du deine eigenen Wege gehst. Und dann wunderst du dich, hey, wieso ist Gottes Hand nicht mit mir? Er zieht die Hand zurück und er macht es nicht, dass er sagt, hey, ich verwerfe mein Volk. Mit denen will ich nichts mehr zu tun haben. Nein. Sondern er reagiert auf das, was das Volk gemacht hat und sagt, okay, wenn sie immer nicht wollen, dann sollen sie halt mal ohne probieren. Aber es ist immer noch sein Volk. Er schaut immer noch so auf sie. Sie sind ihm nicht egal. Wisst ihr, manchmal muss man jemanden auch seinen Weg gehen lassen. Manche Eltern erleben das sehr, sehr schmerzhaft mit ihren Kindern. Du kannst es nicht aufhalten, obwohl du es Unheil kommen siehst. Auch Gott lässt uns solche Freiheit. Dieses Ereignis könnte auch uns passieren. Auch unser Land, die evangelische Kirche, taumelt da ganz sorglos am Abgrund entlang, immer zu denken, Gott ist harmlos, der macht nichts. Nicht zu verstehen, wir leben von der Gnade, auch von der Gnade vergangener Generationen, aber dass man das aufbrauchen kann. Wie kurz ist der Zweite Weltkrieg erst her, in weltgeschichtlichen Dimensionen betrachtet? Und trotzdem tun wir so, wir haben es drauf, wir können alles, wir kriegen alles hin. Wir brauchen keinen Gott. Im Römerbrief wird das sehr deutlich, Römer 11, 21. Der Apostel Paulus benutzt das Bild des Ölbaums. Und er sagt, der Ölbaum, der ursprüngliche Ölbaum ist das Volk Israel. Hat Gott die natürlichen Zweige nicht verschont, so wird er auch dich und uns nicht verschonen, wenn wir den gleichen Weg gehen, wie das Volk Israel im Alten Testament gegangen ist. 587 werden sie verschleppt raus aus dem gelobten Land ins Exil nach Babylon. Bis ins Jahr 538 ist ihnen verboten, jedem Einzelnen zurückzukehren nach Jerusalem. Wer rechnen kann, kommt auf die Zahl. Jahreszahlen verschieben sich da so ein bisschen. Das sind exakt 50 Jahre. Dann werden die Babylonier überwältigt von den Persern und der persische König erlaubt es, den Juden zurückzukehren. Ihr wisst vielleicht mit alttestamentischen Dingen, wer sich auskennt, 50 Jahre. Nach 49 Jahren, im 50. Jahr, folgt ein Jubeljahr, ein Erlassjahr, in dem die Schuld erlassen wurde. Gott erlässt die Schuld seines Volkes hier nach 50 Jahren. Sie dürfen zurückkehren. Aber nur ganz wenige Juden haben das genutzt und sind tatsächlich zurückgekehrt. Denn das Land lag in Trümmern, war arm und sie hatten sich ganz gut in Babylonien und den Ländern drumherum eingerichtet. Kleine Bemerkung am Rande. 1989 fiel die Mauer. 50 Jahre davor hatte der Zweite Weltkrieg begonnen. 39. Deutschland aus viel Unheil über die Welt gekommen ist. Der Vernichtungskrieg gegen sein erstes Volk, die Juden. Und es hat dann 50 Jahre gedauert bis zum nächsten Erlassjahr. Wie gut, dass Gott sowas macht. Im Alten Testament, wie gesagt, die Juden, nur eine ganz kleine Gruppe ist zurückgekehrt. Also mehr so in der Kategorie ein paar 10.000. Das war nicht viel. Im Jahr 445 vor Christus, fast 100 Jahre später, hat sich wenig geändert. Das Land ist verödet, andere Leute siedeln dort zum Teil. Jerusalem liegt immer noch in Trümmern. Ein paar Gebäude sind wieder instand gesetzt, der Tempel haben sie wieder aufgebaut, aber die Stadtmauer drumherum, alles immer noch in Trümmern. Stellt euch vor, bei uns wird es immer noch aussehen wie kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Mannheim, Pforzheim, Heidelberg hat Glück gehabt. Die Amis wollten ihr Hauptquartier hier hinmachen. Die Generäle hatten hier studiert, also haben sie es verschont. Aber 100 Jahre später immer noch alles in Trümmern. Zum großen Teil. Und der jüdischen Minderheit im Persischen Reich geht es gut. Denn die Perser waren sehr freundlich gesonnen gegenüber den Juden. Teilweise können sie gute Stellungen bekleiden, auch bei Hof. So auch den Nehemia. Er steigt auf und bekommt eine ganz besondere Vertrauensstellung am Hof. Er wird der Mundschenk des Königs. Das war der Mann, dem der König sein Leben jeden Tag anvertraut hat. Denn alles, was er trank, hat vorher der Mundschenk getrunken. Und er war nicht nur das war ein besonderer Ausdruck des ganz besonderen Vertrauens. Der Mann musste ja immer beim König sein. Denkt mal, wie oft ihr trinkt am Tag. Der war immer unmittelbar beim König und wer der Mundschenk war, war automatisch einer der allerengsten Berater des Königs. Ganz einfach, er war ja immer da, weil der König konnte zu jeder Zeit Durst bekommen. Vermutlich selbst nachts. Also ganz eng dran, der Nehemia. Wisst ihr, wir Menschen sind sehr anpassungsfähig. Auch aus schlimmen Situationen können wir Gutes machen. Das ist gut, das hat Gott so in den Sinai hineingelegt, das ist wunderbar. Aber manchmal ist es dann so, dass wir uns auch in Situationen einrichten, die Gott für uns nicht geplant hat. Und wir kriegen es immer noch hin, zu denken, ja, es geht jetzt auch. Können wir auch leben. Und häufig ist ja dann das Gute der Feind des Besseren. Vielleicht steht der eine oder andere von euch gerade vor einer Situation und bist gar nicht bereit für Veränderung. Der Gute, überleg dabei, bet drüber, ob dich das Gute vielleicht der Feind des Besseren ist. Es kommt eine Reisegruppe, die nach Jerusalem gereist war, weil es war ja immer noch die heilige Stadt, der Tempel war wieder aufgebaut und einer der Brüder von Nehemia, der Hanania, war dabei. Und er möchte, und Nehemia möchte unbedingt wissen, hey, wie sieht's in Jerusalem aus? Wie geht's den Leuten dort? Wie geht's unserer heiligen Stadt? Und die Nachrichten, er denkt sich jetzt, oh, da ist der Tempel, es ist wunderbar, wir sind gepilgert, wir haben Gottesbegegnung gemacht. Aber der Bericht fällt leider ganz anders aus. Sein Bruder berichtet ihm und sagt, es ist furchtbar. Über der ganzen Stadt hängt eine einzige Wolke der Depression. Trümmer, wo du hinschaust. Zeugen der großen Vergangenheit. Aber die Leute sind mutlos. Die Mauern sind kaputt. Ständig können die Feinde reinkommen und sie überfallen. Und sie sind zu schwach, um sich richtig vernünftig zu verteidigen. Eine leichte Beute. Gott hat zugelassen, dass sein Volk verschleppt worden ist. Er hat zugelassen, dass der Tempel zerstört worden ist. Und trotzdem bleibt Jerusalem der ausgewählte Ort. Der Ort, wo er versprochen hat, so heißt es nochmal Römer 12, Vers 2, Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor erwählt hat. Und er hat auch nicht aufgehört zu sagen, das ist der Ort, wo ich wohnen will. Die Reaktion des Nehemia ist nicht Zorn. Wie kann Gott das zulassen? Ist auch nicht Wut. Wir können doch gar nichts dafür. Das waren unsere Vorväter. Hilfe. Warum müssen wir immer noch die Zeche zahlen, was die uns eingebrockt haben? Seine Reaktion ist Trauer. Es jammert ihn. Er fängt an zu weinen. Und er betet und fastet und betet und fleht zu Gott. Und klagt ihm die ganze Not. Es treibt ihn, Not treibt ihn hin zu Gott. Du hast immer zwei Möglichkeiten. Not kann dich wegtreiben von Gott oder hintreiben von Gott. Sie kann einen Keil zwischen dich und Gott bringen oder sie kann dich so eng ranbringen, dass da kein Zeitungspapier dazwischen passt. Du triffst die Entscheidung. Aber oft entscheiden wir aus dem Bauch raus. Und da ist erst mal Wut und Ärger. Er trauert und er betet. Ein intensives Gebet. Und er hält Gott seine Versprechen vor. Das ist überhaupt die beste Art zu beten, wenn du gute Ergebnisse erzielen willst. Bete das, was Gott ohnehin schon gesagt hat, was er gern tun will. Dann bist du auf der sicheren Seite. Ich muss euch enttäuschen, da steht nicht drin, der Herr wird dir einen neuen Porsche geben. Und auch dein neues MacBook ist leider nicht erwähnt. Obwohl Äpfel in der Bibel vorkommen. Da müsst ihr nochmal ganz genau nachschauen. Aber das, was schon drin steht, auszubeten, das wirkt besonders gut. Und was macht er? Er ist traurig. Und das Zweite, was er macht, er tut Buße. Er sagt, Gott, wir haben Mist gebaut. Es hat einen Grund, dass wir im Exil sind. Wir sind nicht schuldlos hier. Unsere Vorfahren haben sich abgewendet und abgewendet und abgewendet. Und das hat Folgen. Wir haben den Bund gebrochen, wir waren ungehorsam. Und er betet und sagt, Gott, hab Gnade mit uns. Fang neu an, sammel dein Volk wieder. Gib mir Gunst beim König, dass ich mitwirken kann. Also, was können wir lernen? Über Zerbruch traurig sein. sich hineinstellen in das, was kaputt ist. Schuld bekennen, Schuld nicht wegschieben. Solange Schuld noch negative Auswirkungen hat, ist sie irgendwie nicht ganz weg, auch wenn sie vergeben ist. Dann ist es gut, sich neu hineinzustellen und sagen, ja, es tut uns leid. Und es hilft nicht zu sagen, ich war nicht beteiligt. Es hilft nicht zu sagen, es war mein Großvater, der in der SS war. Ich kann nichts dafür. Stimmt. Aber Buße kannst du trotzdem tun. Damit das endlich verschwindet und ganz weg ist. Vielleicht sind manche von euch ganz durch damit. Preist den Herrn. Vielleicht aber auch nicht. Und Gebet, Gebet, Gebet. Gott seine Zusagen vorhalten. Es geht nicht darum, Gott zu sagen, alles besser zu wissen. Und zu sagen, Gott, das hast du nicht gut gemacht. Dass du uns da ins Exil gebracht hast, das war ein großer Fehler von dir, Gott. Das kannst du machen, hast aber wenig Chance, dass das eine gute Aussicht auf Erfolg hätte. Sondern sagen, ja, ich nehme es an, wie du es sagst. Nehemia 1, Vers 9. Das ist das, was er ihm vorhält. Und das ist ein Zitat aus 5. Mose 30, Vers 4. Wenn ihr euch bekehrt zu mir und haltet meine Gebote und tut sie, wie ich will, so will ich euch sammeln und an den Ort zurückbringen, den ich erwählt habe. Das ist das, was Nehemia nimmt und betet. Ja, du hast gesagt, wenn wir umkehren, wenn wir deine Gebote halten, wirst du uns sammeln und zurückbringen. Das ist das, was wir wollen. Nehemia ist ein demütiger Mann. Er bestreitet nicht die Schuld. Er sagt nicht, ich bin zu jung, ich habe die Gnade der späten Geburt. Ist gar nicht meine Schuld. Er stellt sich hinein. Und er zeigt auch nicht mit Fingern auf andere. Und es wird ganz klar, dieser Mann, wie jeder Mensch, hinterlässt ein geistliches Erbe. Du hast ein geistliches Erbe empfangen in deiner Familie und du wirst ein geistliches Erbe hinterlassen. Manche können sehr glücklich sein, denn sie haben ein fettes, gutes geistliches Erbe empfangen. Andere von uns nicht. Und manche haben Schulden übernommen. Ist nicht fair, aber ist so. Und was wir weitergeben werden, hat Auswirkungen. Und ich für mich, ich möchte gerne ein gutes geistliches Erbe hinterlassen, egal was ich empfangen habe. Ich möchte Gutes weitergeben. In die nächste, in die übernächste und die Generation danach. Denn mindestens so lang ist die Auswirkung. Die dritte bis in die vierte Generation. Welches Erbe hast du bekommen? Giftige Saat wie der Nehemia oder ein gutes Erbe? Der Nehemia klagt nicht drüber. Er sagt, ja, das habe ich von den Vätern bekommen. Herr, ich tue Buße und du mach was anderes aus meinem Leben. Gebrauch mich, fang mit mir neu an. Ich will der Erste sein in der guten Linie. Amen? Und mancher sagt vielleicht, ich will der Fünfte sein in der guten Linie. Ich will nicht das schwache Glied in der Kette sein. Lass den Segen fließen. Welches Erbe möchtest du weitergeben? Und das ist nicht nur etwas für ältere Leute. Weil so ein Erbe, das wird aufgehäuft. Ich habe einen Satz gelesen letztes Jahr in einem meiner Andachtsbücher. Sagen, ich will so leben, dass es für andere leicht wird zu glauben. In meiner Familie, mit meinen natürlichen Kindern, mit allen Menschen, mit denen ich zu tun habe, dieses geistliche Erbe möchte ich hinterlassen. So leben, dass es anderen hilft zu glauben. Ich will nicht der Pfropfen sein auf dem Schlauch. Der Knoten, der es schwierig macht. Und wir legen den Grundstein dafür Tag für Tag. Nehemia will nicht stehen bleiben bei diesem negativen, bösen Erbe. Und es ist so leicht so, zu denken, ich kann es nicht ändern. Es war in meiner Familie jetzt schon immer so. Mir ist Blödes zugefallen. Oder ich habe es bisher nicht getan. Wir wissen nicht, wie alt Nehemia war, als er das gehört hat und angefangen hat. Vielleicht war er jünger, vielleicht war er schon älter. Ist egal. Er hört das, es verändert etwas in seinem Herz und er sagt, jetzt will ich anfangen, es anders zu machen. Manche Sachen wissen wir, manche wissen wir nicht. Für uns Deutsche, wie gesagt, ganz typisch sind oft NS-Dinge, unsere Vorfahren. Aber es kann genauso sein, vielleicht hat deine Großmutter wie meine Großmutter ein Medium besucht, um dir die Zukunft vorhersagen zu lassen. Oder du hast ein Erbe mitbekommen von einem Geist von Hass und Ablehnung, der kultiviert worden ist in der Familie, oder von Minderwertigkeit. In manchen vielleicht von Götzendienst. Vielleicht sind Kinder abgetrieben worden. Vielleicht war dein Großvater Freimaurer. Eine weite Menge an Möglichkeiten, was sein kann. Und man hat ja meistens ja nicht nur einen Vorfahren, sondern alle möglichen. Bleibt nicht bei dem Schutt stehen. Die in Jerusalem waren über 100 Jahre beim Schutt stehen geblieben. Aber Gott fordert uns heraus. Er sagt, hey, auch wenn der Schutt liegt. Wir haben doch Erfahrung mit sowas. Trümmerfrauen, hallo. Man kann Schutt wegräumen. Man kann neu anfangen. Man kann etwas Neues tun. Wir haben das erlebt. Wir wohnen doch alle schon seit... Ich bin 1972 geboren. Ich kann mich nicht erinnern, dass Gebäude noch zerstört waren als Kind. Die standen doch alle schon. Die zerstörten Gebäude, als ich mal DDR besucht habe in den 80ern, da lagen noch Trümmer rum vom Krieg. Es ist doch möglich. Jeremia wagt Schritte. Immer wenn du anfängst, geistlich aufzuräumen, werden Schritte möglich, die vorher unmöglich waren. Ein Prozess beginnt und es kann durch dich passieren. Denn auch heute sind Durchbrüche möglich in der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Und Gott liebt es, solche Dinge zu tun durch einzelne Personen. Und er benutzt nicht immer die Nehemias dieser Welt. Du musst nicht erst Minister im Kabinett Merkel werden. Oder Ministerin. Nein. Gott kann das überall tun. Der erste Schritt, den er tut, ist, dass er betet. Dass er die Sache anpackt. Die erste und wichtigste Tat, nicht die einzige, aber ganz entscheidend. Nachdem er gebetet hat, viel gebetet hat, hat sich äußerlich sichtbar nichts verändert. Nehemias Position bei Hof ist die gleiche geblieben. Auch vorher hat er einen guten Posten mit Einfluss gehabt. Aber durch Buße und Gebet kommt eine ganz neue Kraft in ihn hinein. Ein ganz neuer Mut, für die Sache Gottes aktiv zu werden. Er wartet 3 Monate ab, wartet auf die gute Gelegenheit, bis sich endlich eine Gelegenheit bietet. Er darf ruhig klug vorgehen. Und dann sieht er eines Tages so traurig aus und der König spricht ihn an und sagt, hey, Nehemia, was ist los mit dir? Du strahlst doch sonst immer so fröhlich. Warum siehst du so traurig und fertig aus? Und er erzählt dem König, oh, die Stadt meiner Vorfahren, Jerusalem liegt in Trümmern, es sieht ganz, ganz schlimm aus. Und dann fragt ihn der König, ich glaube ja, dass die zwei eigentlich befreundet waren. Aber das konnte man nicht als König und Ratgeber. Aber so wie er auf den reagiert und wie er mit ihm umgeht, sagte, hey, was wünschst du dir denn? Was möchtest du? Und er sagt, na, am liebsten würde ich hinreisen und dafür sorgen, dass die Sache, die da in Trümmern sind, wieder aufgebaut werden. Der König fragt, wie lange wärst du weg von mir? Er sagt, so und so lang brauche ich. Und übrigens, König, ich bräuchte noch ein paar Begleitschreiben für die ganzen Provinzen, durch die ich durchkomme. Und ich bräuchte vor allem ein Schreiben, heute würde man sagen, vielleicht vom Finanzminister. Also er sagt, von dem, der für die Wälder zuständig ist, dass wir Holz schlagen dürfen, um die Tore wieder zu machen, um die Stadt wieder aufzubauen. Und der König, Artaxerxes, der mächtigste Mann der Welt damals, sagt, das sollst du alles haben. Und von meiner eigenen Leibgarde werden dich Soldaten begleiten, die dich beschützen. Er hat den Nehemia wohl sehr gemocht. Auch beim Nehemia gilt ein Satz aus dem Buch Esther. Für eine Zeit wie diese bist du in diese Position gekommen. Für eine Zeit wie diese. Nicht umsonst. Nicht damit du es dir total gut gehen lässt und dein Leben fett und rund wird und dein Bauch auch. Sondern für eine Zeit wie diese. Gott hat Pläne damit, wenn er uns Dinge anvertraut. Nehemia wirft seine ganzen Möglichkeiten, die er hat, für Gott in die Waagschale. Er riskiert was, er setzt sich dafür ein und er überlässt es auch nicht nur anderen. Er sagt nicht, ich habe jetzt meinen Einfluss spielen lassen, jetzt seid ihr dran, Freunde. Sondern er ist bereit, selbst zu gehen. Und Reisen damals war nicht wie heute. Es gab leider noch keine Lufthansa. Wir ärgern uns, wenn die Deutsche Bahn zu spät kommt. Damals hast du Jahrhunderte gewartet, bis sie kam. Du musstest sehr mühsam reisen über Straßen, die es gar nicht richtig gab, auf dem Esel, auf dem Pferd, auf dem Kamel. Durch die Hitze da unten, ist ja auch nicht so angenehm wie bei uns. Gut, es hat nicht geregnet, aber... Und das alles ohne Sonnenbrille. Es war kein Spaß. Er macht sich selbst auf. Was hat Gott dir anvertraut, was du für ihn in die Waagschale werfen kannst? Vielleicht bist du super in Orga, dann wirf das in die Waagschale. Vielleicht kannst du den besten Kaffee kochen in unserer Gemeinde. Dann wäre es einfach gut, wenn du anfangen würdest, Kaffee zu kochen. Und nicht zu warten, bis ich es tue. Ich bin kein Kaffeetrinker. Was kannst du gut? Vielleicht kannst du gut Ordnung halten. Hey, dann halt doch Ordnung. Vielleicht kannst du gut mit Kindern, vielleicht kannst du gut mit dem Computer, vielleicht kannst du gut den Herrn anbeten. Wirf das, was du hast, in die Waagschale. Halt es nicht zurück. Setz es für ihn ein. Und am besten nicht ziellos, sondern zielstrebig. Nämlich dann, wenn Gott dir sagt, wo du es einsetzen sollst und wie, dann wird die Sache am besten. Dann wird es intensiv und stark. Nehemia hat ein klares Ziel. Jerusalem, die Mauer wieder aufbauen, damit der Tempel und die Menschen, die da wohnen, geschützt sind. Damit es erreichbar wieder wird für Pilger. Ein klares Ziel, eine eindeutige Vision ist sehr hilfreich und beflügelt. Vor allem dann, wenn es nicht sowas ist, das haben Menschen sich ausgedacht. Die haben gerechnet und gesagt, oh ja, jetzt soll so und so wachsen und werden. Sondern wenn es Dinge sind, die von Gott kommen. Nehemia, wenn man so einen Slogan über sein Leben machen würde, könnte man sagen, God's things first. Gott zuerst. Not America first. Und auch nicht ich zuerst, sondern Gott zuerst. Das ist Motto für sein Leben. Mach doch auch du in deinem Leben Gottes Sachen zur Top-Priorität. Nicht zur Priorität, ich habe meine Schäfchen im Trocknen, ich habe mich gut amüsiert, ich bin gesund, jetzt kommt Gott. Top-Priorität. Ganz oben. Und verfolg konsequent seine Ziele. Und du kannst darauf vertrauen, wenn du Gott an die erste Stelle setzt, kommst du nicht zu kurz. Du wirst das bekommen, was du brauchst. Und du wirst glücklich sein dabei, obwohl du vielleicht weniger hast. Warum? Weil du in deiner Bestimmung bist. Nehemia reist von Susa quer durchs Persische Reich nach Westen über den Euphrat bis nach Jerusalem. Er kommt dahin und die Lage ist leider genauso, wie sein Bruder geschrieben hat. Wie sagt der Kurpfälzer? Katastroph. Katastroph. Bisher kennt ihr es nur vom Hörensagen, jetzt sieht das vor Augen. Und ihr wisst doch, wie das ist. Wenn man was nur gehört hat, man kann sich das immer noch schönreden. Aber wenn du vor der ganzen Misere stehst, also eintrifft, er traut sich gar nicht, mit den Leuten drüber zu reden. Er macht erstmal eine Bestandsaufnahme mit seinen engsten Leuten. Nachts bei Fackelschein besichtigen sie mal die Mauer, was überhaupt noch davon übrig ist. Oft ist das gut, bevor ich mit etwas in die Öffentlichkeit gehe, weil das wirft direkt Fragen auf. Das bringt direkt auch Angriffe hervor. Und oft ist es notwendig, Dinge erst einmal im geschützten Rahmen zu betrachten, ehrlich anzuschauen und durchzuklären, bevor man damit ins große Forum geht. Also er nimmt sich wieder Zeit im Gebet. Manchmal ist das wie mit so einer Schwangerschaft. Man muss mit etwas schwanger gehen, man muss das bebrüten, bis es ins Licht der Welt hineingeboren werden kann. Es braucht einen gewissen Reifegrad. Und Nehemia kann die Stadtmauer allein nicht wieder aufbauen. Er ist Mundschenk. Der hat einen feinen Geschmack. Der hat keine Maurerhände. Der hat keine Schwielen daran, um Steine zu schleppen und alten Mörtel abzuklopfen und sowas. Es ist ganz klar, er kann die Mauer nicht aufbauen. A, hat er keine Ahnung davon. B, ist es viel zu viel Arbeit. Aber das bringt ihn überhaupt nicht zur Verzweiflung. Nehemia 2, ich lese euch das vor, Vers 16 bis 18. Die führenden Männer Jerusalems wussten nicht, wohin ich gegangen war und was ich getan hatte, denn ich hatte ihnen, den Priestern und allen, die beim Wiederaufbau mithelfen sollten, die wissen noch nichts von ihrem Glück, noch nichts von meinem Vorhaben erzählt. Jetzt aber sagte ich zu ihnen, ihr seht selbst unser Elend. Jerusalem ist ein einziger Trümmerhaufen, die Stadttore liegen in Schutt und Asche. Kommt, lasst uns die Mauern wieder aufbauen, damit wir nicht länger dem Gespött der Leute preisgegeben sind. Ich erzählte ihnen, wie Gott mir geholfen hatte und was der König von Persien mir versprochen hatte. Da erklärten sie, gut, wir wollen beginnen und machten sich entschlossen ans Werk. Nehemia kommuniziert seine Vision. Das ist das, was er kann. Das, was er von Gott bekommen hat, gibt er weiter. Und wie der König von Persien sie dabei unterstützen will. Die Mauern liegen immer noch in Trümmern, aber die innere Sicht der Leute, die dort sind, ändert sich. Es entsteht eine starke innere Motivation zu sagen, ja, lass uns anpacken. Vor ihren inneren Augen sehen sie auf einmal, wie die Stadtmauer wächst, wie der Ring sich schließt und wie sie wieder sicher wohnen können. Geschützt. Ich sage euch, die hatten 100 Jahre Zeit. Die hätten anfangen können mit der Mauer. Aber es hat ihnen der Mut gefehlt. Sie waren resigniert, es war Depression über ihnen. Das klappt doch nie. Ich greife vor, aber ich verrate euch das. Es hat hinterher 52 Tage gedauert, die Mauer wieder aufzubauen. 100 Jahre ist nichts passiert. Wir sind ein Stück auf der heutigen Stadtmauer entlang gelaufen, als wir in Jerusalem waren, haben da oben gebetet. Sie ist erst 500 Jahre alt, trotzdem imposant. Auch das zum Schutz. Und es ist sehr anschaulich, wenn man da oben ist. Solch eine Stadt braucht dringend eine Schutzmauer. Sonst ist sie allen Angriffen der Feinde hilflos ausgeliefert. Diese alte Stadtmauer heute nützt nicht mehr viel, weil heute mit anderen Mitteln gekämpft wird. Da braucht es schon moderne Luftverteidigungsanlagen. Unsere Verteidigungsanlagen, auch deine geistlichen Verteidigungsanlagen, müssen immer dem Stand der Zeit und der Lage, wo du dich befindest, angemessen sein. Wenn heute solche alten Mauern baust hier um Heidelberg rum, das hilft keinem. Weil der Panzer schießt einmal. Und lacht. Und so ist es mit geistlichen Dingen auch. Wir brauchen den passenden Schutz für das, was wir tun. Auch du brauchst eine passende Verteidigungsanlage. Denn ohne Schutzmauern ist es ganz leicht, dass einem Dinge weggenommen werden. Und Schutzanlagen, Schutzmauern, das können wir beim Nehemia lernen, die gibt es nicht umsonst. Es kostet Mühe, es kostet Zeit, es kostet Kraft. Man muss massiv Ressourcen hinein investieren, damit der Tempel, Gottes heiliger Wohnort, geschützt wird. Damit die Anbetung ungestört stattfinden kann. Du bist ebenfalls ein Tempelort. Tempel des Heiligen Geistes. Und deswegen brauchst du auch so einen Schutz um dich herum. Wie sieht es mit deinen Verteidigungsanlagen aus? Alles offen? Oder Mauern? Schutzmauern. Hast du schon mal drüber nachgedacht? Diese Schutzmauern, die gibt es ja leider nicht so. Man kann nicht Stein auf Stein bauen, da ist man geschützt. Das sind ja geistliche Dinge. Bete ich selbst für mich? Beten andere für mich? Gehöre ich zu einer Gemeinschaft, die ein schützendes Dach über mir bildet? Das geht nur, wenn ich mich auch geistlich dort verantwortlich mache, ehrlich bin, bereit bin, mir auch mal was sagen zu lassen. Wenn ich sowieso auf Autopilot bin, funktioniert das nicht mit dem Dach, mit dem Schutzraum. Bei so einer Mauer muss man sich absprechen, da muss man zusammenwirken. Kann nicht einer sagen, ich habe heute frei, wenn er gerade Wache hat. Nehemias Vision bringt die Juden zusammen. Und indem sie ihre Ressourcen bündeln, jeder einen kleinen Abschnitt seiner Mauer übernimmt, kommt das ganze Großprojekt Stadtmauer überhaupt in Fahrt. Jeder trägt in seinem kleinen Bereich zur Wiederherstellung bei. Fast ein ganzes Kapitel lang werden in der Bibel aufgelistet, wer an welchem Mauerabschnitt arbeitet. Welche Familie, welche Handwerkerinnung, hier und da und dort. Wo mitbaut, damit der Tempel einen Schutz bekommt. Der Schutz einer Stadt ist niemals als Einzelleistung möglich, sondern nur als gemeinsames Werk. Nehemia könnte sich noch so sehr ins Zeug legen, wenn er sagt, dieser Abschnitt hier ist besonders übel, um den werde ich mich kümmern. Und wenn er das mustergültig macht, die perfekte Stadtmauer auf diesen 100 Metern Längen wieder aufrichtet, mit Tor und Zinnen und allem Schnickschnack, das hilft doch überhaupt gar nicht, solange der ganze Rest in Trümmern liegt. Die Feinde laufen einfach drum rum und lachen. Das ist, selbst wenn du es noch so perfekt machst, deinen Abschnitt, es hilft nichts. Es braucht das gemeinsame Zusammenwirken. Solange, es ist sogar umgekehrt so, solange nur ein Abschnitt zerstört bleibt, solange es nur eine Bresche in der Mauer gibt, ist die Sache nicht sicher. Der Ring muss geschlossen werden, um die Gefahr von Überfällen und Eindringlingen abzuwehren. Nehemia ist wichtig für dieses Mauerprojekt. Er ist der Motor, er ist das geistliche Kraftwerk dafür. Aber es braucht die starke Gemeinschaftsleistung, dass jeder an seinem Abschnitt ist mitentscheidend. Das ist ein sehr gutes Bild für die Gemeinde. Jeder an seinem Abschnitt, an seiner Stelle ist mitentscheidend. Auch wir sind hier ein geistlicher Ort, ein Ort der Anbetung. Dafür braucht es Vision und geistliche Klarheit. Die muss auch kommuniziert werden, aber es braucht die Mitwirkung von allen. Wir wollen ein geistliches Leuchtfeuer mitten in der Stadt und in der Landeskirche sein. Die Menschen sollen hier bei uns im Glauben wachsen, erfüllt vom Heiligen Geist zur persönlichen Reife kommen. Wir wollen ein Stück vom Reich Gottes leben auf der Erde, indem wir, wie es unsere Vision sagt, eine leidenschaftlich liebende, anbetende, heilende, charismatische Gemeinde sind. Und wir wissen, wir können all das nicht alleine. Da dürft ihr alle mal Amen sagen. Wenn der Herr das nicht tut, in uns und unter uns, dann wird es nur ein Satz bleiben. Und dass das so wird, das geht nur, wenn jeder Einzelne mitwirkt. Im Gebet und an seinem Stück Mauer, wo er steht. Und wenn der Stück Mauer gerade heißt, die Teller zu spülen, damit wir Gemeinschaft haben können und miteinander essen können, dann ist das ein wesentliches Stück Mauer. Weil wenn die Gemeinschaft ausfällt, dann fehlt uns Wesentliches. Und wenn es das Stück Mauer ist, zu sagen, heute ist die, bin ich gekommen und die Toilette war leider dreckig, ich habe sie schnell noch geputzt, dann ist das ein wesentliches Stück Mauer, weil Leute sind vielleicht wieder gegangen, die nie wiederkommen, weil sie sagten, okay, wenn die Toiletten hier so aussehen, wenn sie sich so um ihren Kram kümmern, so heilig kann der Ort nicht sein. So wichtig kann es ihnen nicht sein. Und so ist es mit jeder einzelnen Sache. Kann ich, kann der Ältestenkreis, können die Bereichsleiter alleine diese Gemeinde bauen? Nein, unmöglich. Solch ein geistlicher Ort entsteht nur, wenn alle oder möglichst viele mitwirken und ihren Teil hineingeben und ihren Mauerabschnitt übernehmen. Und ganz wichtig ist es, wenn du an deinem kleinen Mauerabschnitt gerade arbeitest, oh, das kann einen frustrieren. Der nebendran hat schief geklopft. Der Äumel hat den Speis wieder falsch angerührt. Du machst eine Kelle drauf und es fließt alles runter. Vielleicht weiß er es nicht besser. Es ist dann ganz wichtig, den Blick zu heben und ans Ganze zu denken. Die Vision vor Augen zu haben. Warum machen wir das überhaupt? Wofür ist es gut und richtig? Auch wenn der andere es vielleicht nicht so toll macht, wie er es machen könnte. Hab Gnade und Barmherzigkeit mit ihm. Und wie gesagt, manchmal ist es dann gut, selbst den Kaffee zu kochen, wenn man es besser kann. Und sich nicht über die Teetrinker zu ärgern. Man soll sie einfach nicht an die Kaffeemaschine lassen. Und so ist es mit anderen Sachen auch. Die Leute, die frei sind von Musikalität, müssen nicht zwingend den Lobpreis leiten. Und so ist es mit allen Dingen so. Wer keine Kinder mag, sollte nicht im Kindergottesdienst mitarbeiten. Aber wer es tut, sollte es vielleicht auch. Weil wenn man sich immer fein zurückhält, das ist wie bei diesem Bild da, also wo sagt ein Freiwilliger vor und alle machen drei Schritte zurück, nur einer bleibt. Und dann ist das der Freiwillige, ob der es kann oder nicht. Gemeinsam wächst der Bau dieses Tempels zusammen, ein Tempel aus lebendigen Steinen. Und du bist ein wichtiger und wesentlicher Stein. Und wenn du fehlst, dann fehlt etwas. Jeder Mauerabschnitt wird gebraucht und ist wichtig für die Sicherheit und Funktionalität der ganzen Gemeinde. Resignation, klein, klein. Die Fülle von Anforderungen, Stimmen von innen, die sagen, warum machst du den ganzen Mist? Die wollen dich frustrieren und das wird immer auch da sein. Und dann heb den Blick und sag, nein, nein, nein. Der Tempel wird gebaut. Egal, was ihr sagt, ihr Stimmen, egal, was passiert, egal, wie die anderen sich verhalten, ich stehe an meinem Mauerabschnitt und ich mache hier einen guten Job und bin treu. Wer aufs Ganze sieht, der sieht immer auch auf Jesus. Weil das ist die Hauptmotivation. Wenn er sagt, hey, mein Reich soll kommen, mein Wille geschehen, nicht nur im Himmel, sondern auf der Welt. Ihr macht das nicht für mich. Amen. Ihr macht es auch nicht mehr für euch selbst nur. Auch nicht für die anderen, die Jesus noch nicht kennen. Sondern die eigentliche Adresse ist immer der Herr selbst. Und dann kann man manch anderes auch ganz gelassen angehen. Amen.